Mut, Courage, ist eigentlich die Fähigkeit und die Bereitschaft, etwas von Herzen zu tun. Das ganze Herz reinfließen zu lassen in die Musik. Ne? Und das hat mein Spiel und meinen Geschmack und meine Ästhetik und meine Bedürfnisse sehr verändert. Und heute habe ich wieder noch was dazu verstanden. Heute ist für mich Mut die Bereitschaft, ich selber zu sein.
Moin und herzlich willkommen zum Jazz Moves Schnack, dem Hamburger Podcast über Jazz und darüber hinaus, präsentiert von Jazz Moves Hamburg und dem Jazzbüro Hamburg. Ich bin Stefanie Lottermoser und ich freue mich sehr, dass wir endlich zurück sind aus der Sommerpause. Es hat ein bisschen gedauert, aber es war auch wirklich wahnsinnig viel los. Wir hatten gerade noch das Jazz Open Festival im Planten und Blumen und einige Veranstaltungen noch drumherum zu planen. Und so ein Podcast will ja auch vorbereitet sein. Und deswegen hat es ein bisschen gedauert. Aber umso mehr freue ich mich, dass wir jetzt wieder da sind und dass ich ab jetzt in regelmäßigen Abständen wieder mit tollen MusikerInnen, VeranstalterInnen und Menschen aus und um den Jazz herum sprechen darf und sie fragen darf zu ihrer Karriere, zu ihrer Geschichte mit der Musik, zu den Herausforderungen in den Beruf und über vieles, was so im und um den Jazz herum eben passiert. Den Anfang heute macht eine Musikerin, die ich schon lange einladen wollte und ich freue mich sehr, dass es heute geklappt hat. Sie ist Solistin, Bandleaderin, Komponistin, Arrangeurin, Dozentin, Speakerin und wird uns hoffentlich viele Einblicke in ihr bewegtes Leben mit dem Jazz heute geben. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen aus Köln, Carolina Straßmeier.
Hallo Stefanie, vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Dein Einführungssatz auf deiner Homepage ist schon sehr schön, finde ich. Den lese ich mal einfach kurz vor. Da steht, wenn Sie erfahren möchten, wie ich von einem malerischen Dorf in den österreichischen Alpen in die Jazzszene von New York City kam, bis hin zur einzigartigen Auszeichnung als erste Frau der WDR Big Band Köln beizutreten, mein Quartett Claro zu leiten und Empowerment-Kurse für Frauen im Jazz zu geben, lesen Sie meine Story. Das nimmt einen sofort mit. Man weiß, es gibt verschiedene Stationen und viel zu entdecken. Und da ist auf deiner Homepage wirklich sehr viel im Angebot. Und an einigen dieser Punkte würden wir uns heute vielleicht auch so ein bisschen entlang hangeln. Bist du noch in den Semesterferien oder hat bei dir schon wieder was angefangen?
Der WDR hat schon wieder angefangen, also WDR Big Band ist schon aus der Sommerpause, aber die Semesterferien an der Folkwang-Universität, die gehen noch die nächsten 2 Wochen. Also da geht's bald wieder los.
Da kommen wir auch auf jeden Fall noch drauf zu sprechen. Wie immer zu Beginn unseres Podcasts für die Hörer und Hörerinnen stellen wir kurz unsere Gäste vor. Heute werde ich das selber vorlesen, weil Felix Tenbaum, der das normalerweise macht, sich im Urlaub befindet. Und du hast natürlich die Möglichkeit, mich zu verbessern oder Dinge zu ergänzen, die wir in der Vorbereitung vielleicht übersehen oder vergessen haben. Also. Carolina Straßmeier wurde 1971 in Bad Mitterndorf im österreichischen Salzkammergut geboren. Ihre Mutter war Musiklehrerin, der Vater Förster, der Großvater Kapellmeister des Chororchesters. Als Kind lernte sie Klavier und Flöte. Mit 17 Jahren entfachte Cannonball Adderley auf Kind of Blue bei ihr die Liebe zum Altsaxophon und zum Jazz, welche sie seitdem nie losließ. Sie studierte Musik in Graz und bekam im Anschluss ein Stipendium für die New School for Social Research in New York, wo sie Outstanding Musician of the Year wurde. Im Big Apple spielte sie unter anderem mit Chico Hamilton, Nancy Wilson und dem Diva Jazz Orchestra. 2004 wurde sie festes Mitglied der Kölner WDR Big Band und zog zurück nach Deutschland. Gemeinsam mit ihrem Mann, dem Schlagzeuger Duri Mondlak, leitet sie außerdem das Quartett Claro, welches international tourt. Sie ist Professorin für Jazzsaxophon an der Folkwang-Universität Essen und Empowerment-Coach für Frauen im Jazz. Als Bandleaderin hat sie 10 CDs aufgenommen, ihre Diskografie umfasst aber über 80 Aufnahmen, zahlreiche Grammy-Nominierungen und Grammys, Vom Downbeat-Magazin wurde sie mehrfach unter die besten Altsaxophonistinnen des Jahres gewählt. Carolina, stimmt das soweit? Habe ich was vergessen?
Das klingt alles ziemlich anstrengend, was du da vorgelesen hast.
Wieso denn anstrengend? Das klingt doch total schön.
Ja, ja, nee, schön, ja, aber ist, also jetzt, wo ich das so höre, ist das ganz schön viel. Ja, aber das, da hast du meinen Werdegang sehr, 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 sehr gut dargestellt. Danke dafür.
Das freut mich. Also es gibt erstmal nichts, was du noch ergänzen möchtest, aber wir kommen natürlich auch auf einzelne Punkte deiner Biografie jetzt direkt noch zu sprechen. Mich jetzt mit dir auseinanderzusetzen im Vorfeld oder mich vorzubereiten, war für mich nochmal ein bisschen besonders, weil ich gemerkt habe, mir haben immer in meiner eigenen Ausbildung weibliche Vorbilder gefehlt oder Sichtbarkeit von Frauen in Deutschland, in der Jazzszene. Die erste, die ich dann irgendwann natürlich gefunden habe, war Candy Dyfer. Das war für mich auch toll, aber es war immer so lange die einzige, die ich kannte. Und da habe ich heute gemerkt, du bist ja jetzt so eine knappe Generation über mir altersmäßig. Ich hätte mir immer gewünscht, dass es da mehr Frauen gibt, die ich sehen kann, also die ich nicht nur hören kann, sondern die ich auch sehen kann, wie die auf der Bühne sind, was die machen. Wie war das denn in deinem Werdegang? Hattest du früh weibliche Vorbilder oder hat dir das auch immer gefehlt?
Ich hatte keine weiblichen Vorbilder, die ich kannte oder die ich irgendwo gesehen hätte. Und als ich angefangen habe, war es tatsächlich so, dass mich ganz viele Leute und viele Jahre danach auch immer noch gefragt haben, ja, das muss ja so schwierig gewesen sein, du hast nie weibliche Role Models gehabt. Und immer wenn mich die Leute das gefragt haben, habe ich gedacht, was haben die alle mit den weiblichen Vorbildern? Es interessiert doch keinen, wie eine Frau spielt. Ja? Und also da war ich schon Mitte 30, als mir bewusst wurde, wie sehr ich diese Einstellung, diese diskriminierende Einstellung, na, wen interessiert schon, wie eine Frau spielt, warum brauche ich ein weibliches Vorbild, wie sehr ich das in mir getragen habe und völlig unreflektiert noch dazu, ne, dass mich das immer gewundert hat, was wollen die alle mit weiblichen Vorbildern? Und das hat mich zutiefst betroffen, als ich verstanden habe, welche Kräfte da auf mich wirken und ich aber überhaupt keine Ahnung hatte. Ne? Also ich habe wirklich erst sehr spät begonnen, also wirklich so Ende 30, Anfang 40, überhaupt dieses Thema des Frausein zuzulassen. Bis dahin wollte ich ja, ich wollte ja mit dem Thema nichts zu tun haben. Ich wollte ja als Person, die Musik spielt, gesehen, respektiert und wahrgenommen werden. Und ich wollte nicht das Mädel in der Band sein. Und ich habe mich auch immer sehr burschikos gekleidet, also ich bin auch so vom Typ, ne? Aber ich wollte einfach nicht, dass ich als Frau nicht auffallen.
Ja.
Und dass jemand denkt, ich bin jetzt hier engagiert, weil ich eben eine Frau bin. Ne?
Ja, ja, das kann ich zu 100% auch unterschreiben.
Ja, du auch. Ja. Ich glaube, das haben ganz viele Musikerinnen erlebt. Und ich habe mich vor kurzem mit Terry Lynn Carrington unterhalten, der amerikanischen Schlagzeugerin, die am Berklee College das Jazz und Gender Justice Institute gegründet hat. Sie war Gast bei uns in der WDR Big Band und da hatte ich Gelegenheit, mich mehrmals wirklich sehr, sehr tief mit ihr zu unterhalten, auch genau über diese Themen. Und ich habe sie auch gefragt, wie war das für dich? Wann hast du denn begonnen, dich überhaupt damit zu befassen, ob das hat mich das irgendwie beeinflusst, dass ich eine Frau bin in diesem Business. Und dann hat mich unheimlich überrascht, dass sie gesagt hat, das fing bei ihr auch erst vor 5, 6, 7 Jahren an. Ja, also wirklich mit der MeToo-Bewegung. Ja, dass wir Frauen in diesem Business aufwachen und merken, wie sehr wir eigentlich versucht haben, wie Männer zu funktionieren, und zu spielen und zu sein und uns zu integrieren, damit wir überhaupt da einen Fuß in die Tür kriegen. Und jetzt packt mich dieses Thema unheimlich, weil ich es für mich selber erkannt habe, ich will nicht so funktionieren und so spielen und so sein wie ein Mann oder zu versuchen, sondern ich möchte das, was ich als Individuum zu dieser Musik beizutragen habe, das möchte ich geben, abseits von irgendwelchen Stereotypen, in die ich hineinsozialisiert wurde. Und das finde ich jetzt einen sehr spannenden Prozess, denn in mir selber zu erleben und aber auch insgesamt in unserer Szene und auch bei den Studierenden. Und
auf deiner Homepage steht der Satz: Ich habe einen Weg gefunden, eine Frau und Jazz-Saxophonistin zu sein. Und allein in diesem ganzen Satz steckt ja so viel davon drin. Als ich das gelesen habe, habe ich mir schon gedacht, da werde ich jetzt wahrscheinlich die nächsten Monate auch weiter drüber nachdenken, weil das Thema mich natürlich auch beschäftigt. Und ich habe auch in deiner Biografie gelesen, wie du auch schon meintest, du hast dann auch eher versucht, dich burschikos nach außen zu geben in deinem Studium in Graz, glaube ich, war das. Ja. Und ich habe mich dann daran erinnert, dass ich schon ganz früh, noch als ich in der Schule damals in der Schulbig Band gespielt habe, ich hätte im Leben nicht auf der Bühne einen Rock oder ein Kleid angezogen, weil ich einfach mir dachte, man sieht ja so schon, dass ich irgendwie, also die Kategorie Frau ist ja so schon gewährleistet. Ne? Man sieht ja, also ich hatte immer lange Haare und also, aber alles andere, also wäre mir nicht in den Sinn gekommen, dann noch zu betonen, dass ich eine Frau bin und irgendwie ein Kleid anzuziehen. Und das ist mir aber erst später bewusst geworden. Ich habe jetzt nicht damals mir gedacht, aber ich bin eine Frau und alle anderen sind Männer, sondern ich wollte einfach halt so aussehen, wie die anderen auch aussehen. Und das waren halt nun mal alle Männer, die Hosen und Sakkos anhatten. Jetzt heute bin ich zwar wieder da zurück, dass ich hauptsächlich Hosenanzüge auf der Bühne trage, weil ich das aber heute, glaube ich, differenzierter für mich beurteilen kann, was für Mode ich mag und schön finde. Aber man kann, glaube ich, wenn man in jungen Jahren anfängt, gar nicht direkt die ganze Dimension von diesem Thema abschätzen, oder vielleicht ändert sich das jetzt zunehmend. Aber ich fand es eben spannend, bei dir zu lesen, dass du dann auch eher burschikos dich im Studium gegeben hast und einfach da eher geguckt hast, dass du jetzt in deiner Umgebung nicht zusätzlich dadurch auffällst, dass du in Anführungszeichen auch noch eine Frau bist. Und mir ist das früher sehr oft passiert, dass es so Vorurteile gab von Leuten, die gesagt haben, du spielst ja nur so viel, weil du eine Frau bist. Und das war immer wahnsinnig verletzend, weil ich natürlich nicht, also ich habe, glaube ich, nie damit kokettiert, dass ich eine Frau bin oder gesagt, so, ihr müsst mich jetzt buchen, weil ich bin eine Frau, sondern ich habe halt versucht, die beste Saxophonistin, die ich sein kann, zu werden, oder daran arbeite ich für immer. Und das ist ja mein einziges Ding, so dass ich anbieten kann. Und ich weiß gar nicht, ob Leuten bewusst ist, was sie mit solchen Aussagen anrichten. Hast du mit sowas auch zu tun gehabt?
Klar, ich hatte dann auch, als ich nach New York ging, und ich war auch sehr, sehr ehrgeizig und war sehr, sehr auf meine Karriere und auf meine Musik fokussiert. Und da habe ich auch, da wurde mir dann auch gesagt von Managern und Agenten und so weiter, wurde mir auch gesagt, ja, also wenn du eine Karriere haben willst, dann musst du dich anders anziehen, dann musst du anders aussehen. Da musst du lange Haare haben, da musst du hohe Schuhe anziehen, musst du enge Hosen anhaben und so weiter. Ne? Und das habe ich, dieses Ideal habe ich auch versucht, also, zu verkörpern irgendwie. Habe dann auch lange Haare gehabt und im Nachhinein, also das habe ich wirklich lange dann gehabt, und vor ein paar Jahren habe ich mir die Haare wieder ganz kurz schneiden lassen. Ja? Und habe eigentlich auch gemerkt, dass das fast wie eine Verkleidung war für mich. Also ich bin feminin, ich ziehe mich auch gerne feminin an und alles, aber dieses Ideal, was so, ne, was man irgendwie so, also du hast schon den Namen Candy Dulfer, die verkörpert das, und es scheint ihr halt wirklich zu liegen. Also mir, ich bin nicht so, mir liegt das nicht, und aber das wurde erwartet, ne? Das wurde echt erwartet, also von Agenten wurde gesagt, ja, wenn du willst, dass wir dich aufnehmen in unsere Agentur, dann musst du dich optisch verändern, musst du dich optisch anpassen. Und das Optische ist ja eine Sache, aber ich habe ja auch sehr oft und sehr lange das Gefühl gehabt, ich muss mich musikalisch anpassen. Ich muss ich sage es jetzt mal so ganz direkt, diese männlichen Werte, die wir im Jazz verherrlichen, ja, die habe ich versucht, so gut es mir möglich war, körperlich, ja, die auch zu erfüllen. Also sprich, ne,
kannst du die genauer beschreiben für die Leute, die sich da vielleicht nichts drunter vorstellen können?
Ja, und ich bitte schon vorher um Verzeihung, wenn das irgendwie jemand natürlich dann problematisch findet. Und das ist jetzt, ich sage es jetzt sehr überzeichnet. Ja.
Ja.
Aber die männlichen Werte, die ich damit meine, die im Jazz verherrlicht werden, das ist zum einen zum Beispiel Lautstärke, das ist hohes Tempo, Komplexität, etwas, das sehr dicht ist, sehr kompliziert ist, sehr abstrakt ist, manchmal sehr dissonant ist, und dass eine gewisse körperliche Kraft, eine gewisse körperliche Virtuosität, man denke an den Bebop jetzt erstmal, ne, voraussetzt. Und Big Band Musik zum Großteil ist ja auch was sehr athletisch, muskulös, körperlich ist, ne? Und es hat immer schon Musiker gegeben, die auch auf der anderen Seite des Spektrums sich befinden und das zelebrieren und kultivieren. Aber das waren nicht die, nach denen ich gestrebt habe, weil ich dachte, da werde ich als Frau, wenn ich spiele wie Paul Desmond oder wie Bill Evans, da werde ich ausgelacht oder ich werde einfach nicht ernst genommen. Ne? Und deshalb habe ich die Seite des Jazz, also die wirklich in diese männlichen Werte tendiert, habe ich sehr favorisiert. Und bei mir hat das ja auch im Laufe der Jahre dazu geführt, dass ich mir immer auch so, dass mir das ja auch körperlich geschadet hat, mich so ans Limit zu bringen, ne? Immer mit voller Kraft und mit vollem, ne? Ich hab mir auch Verletzungen durchs Spielen bei den Zähnen und Kiefer und alles Mögliche gehabt, einfach weil ich auch nicht auf meinen Körper gehört habe, weil ich dachte, ich muss das so liefern, sonst werde ich ja gar nicht ernst genommen. Ne? Und das ist, ne, auch für mich jetzt heute so offen darüber zu sprechen, ist okay, aber ich konnte das ja ganz lange nicht, weil ich dachte, wenn ich mich da exponiere, dann ist das eine Katastrophe. Ja? Und heute weiß ich, dass genau diese Struggles, diese Herausforderungen, denen ich mich dann doch irgendwann stellen musste, nur um zu sagen, ich bin kein Mann, ich spiele nicht wie ein Mann, ich habe auch nicht die Kraft, ja, und ich will auch nicht, ja, vor allem, ja, mich dem zu stellen, da merke ich jetzt, dass da für mich sich eine unheimliche Kraft entfaltet in der Bereitschaft, das anzunehmen und zu akzeptieren und wirklich auch zu kultivieren, diejenige, die ich bin. Das heißt nicht, dass ich nicht auch gern mal wieder voll reinhau und voll auf den Putz hau beim Spielen. Ich liebe das nach wie vor, aber ich habe begonnen, andere Werte in der Musik und im Leben zu suchen. Also sprich, mehr Entspannung, mehr Raum, mehr lyrische Art zu spielen, melodisch zu spielen, mehr Platz zu lassen, mehr zuzuhören, als selber zu spielen und dadurch eine gewisse Interaktion einzuladen. Und das ist nur möglich, weil ich irgendwie losgelassen habe von diesen Werten und von diesem Ideal, nachdem ich so lange gestrebt habe. Und für mich ist das unheimlich heilsam, unheimlich befreiend. Persönlich wie musikalisch.
Ja, und es ist ja auch im Prinzip der Weg zu einer eigenen Authentizität, nach der man ja, ich sag mal, im Idealfall als Musikerin sucht. Natürlich gibt es auch viele, die sehr, sehr stark einem bestimmten Vorbild nacheifern, was man dann mitunter auch sehr stark raushört. Das ist natürlich immer die Frage, wo man persönlich hin möchte mit seiner Musik und was man aussagen will. Aber du auch als Musikerin, die ja auch selber Stücke komponiert, da ist ja dann der Erfahrungswert der größte, wenn man dann auch wirklich schaut, was ist in mir drin, wo komme ich her, wie soll das klingen, was ich mir vorstelle und so. Und das ist ja ein Weg, den man sein ganzes Leben lang irgendwie gehen kann. Aber ich bin mir sicher, dass du dafür sehr viele Leute oder gerade für Frauen, wenn du auch darüber sprichst, einen absoluten Vorbildcharakter hast, weil das einfach lange nicht üblich war. Also zum einen, weil es lange Zeit nicht so viele Instrumentalistinnen im Jazz gab, die man überhaupt hätte dazu fragen können.
Ja.
Und dass es eben vielen auch ähnlich gegangen ist wie dir, die lange gesagt haben, ich möchte da überhaupt nicht drüber sprechen, weil ich will den Unterschied nicht auch dadurch noch betonen und ich will einfach Musik machen und lasst mich mit dem ganzen anderen Zeug in Ruhe. Das, ich meine, das, auch das muss jeder und jede für sich selbst entscheiden. Aber den Erfahrungen nach oder den Gesprächen nach, die wir, glaube ich, heute auch alle so untereinander führen, ist da doch eine gewisse Hilflosigkeit zum Teil noch da. Und die Kategorie Geschlecht ist auf jeden Fall eine, die etwas mit uns macht und etwas bewirkt und die nicht zu unterschätzen ist. Auch wie das ist, wenn man als Frau in einem Umfeld ist, das sehr männlich geprägt ist, oder andersrum gibt es das natürlich genauso. Im Jazzbereich ist das jetzt selten der Fall. Aber ich glaube, da ist einfach Bedarf da, über den Leute sich auch freuen, wenn sich jemand dem Ganzen annimmt. Du hast vorher den Bebop genannt als Musik, die ja oft sehr technisch auch gespielt wird. Und wenn ich das richtig gesehen habe, war tatsächlich Cannonball Adderley deine erste Altsaxophon-Liebe.
Ja.
Ist das dann bis heute so geblieben oder hat sich das im Laufe deiner Überlegungen zum Thema dann gewandelt? Weil er hat, ich meine, der hat auch, ich habe diesen ganzen Sommer sehr oft sein Bossa Nova-Album wieder gehört und das ist schön. Wunderschön. Und der spielt ja nicht nur, also der kann auch unfassbar schnell spielen und hat eine wahnsinnige Technik, aber der spielt ja auch oft sehr lyrisch und singt und der verkörpert da eigentlich ganz viel drin. Ist er denn für dich immer noch so eine wichtige Saxophonstimme geblieben, die dich bis heute prägt?
Der trifft mich immer noch mit einem Ton mitten ins Herz.
Ja?
Ja, das wird sich auch nie ändern. Ja? Also ich hab Cannonball gehört, da war ich gerade mal 16 oder 17 und das hat mich so gepackt, das hat mich so wachgerüttelt. Also ich hatte ja vorher schon musikalische Erfahrungen mit klassischer Musik und auch mit Volksmusik, komme ja aus einem ganz kleinen und sehr ländlichen Ort. Da war natürlich Volksmusik das, was man so gespielt hat als Kind und Jugendliche. Und dann habe ich, so glaube ich mit 11 oder 12, da kam dann so eine andere Phase, ne? Da kommen dann so andere Interessen. Zuerst war es der Reitstall, der mich okkupiert hat. Ja. Da hatte ich dann keine Zeit mehr für die Querflöte. Da musste ich dann immer Pferdemist schaufeln und Ausritte machen. Und dann so mit 14, na, dann kam die Disco-Ära, da war dann natürlich auch, dann war für die Pferde keine Zeit und für die Flöte schon gar nicht mehr. Und dann doch eines Morgens, als ich dann in die Schule gependelt bin, immer in meinem Zug, hat eine Freundin von ihrer älteren Schwester so Kassetten ausgepackt und ich habe das in meinen Walkman reingedrückt und da habe ich eine Musik gehört, ich wusste gar nicht, dass das Jazz ist oder was das da überhaupt ist, ne? Und welches Instrument, wusste ich auch nicht. Und was ich da, also die Kassette, die ich da rausgeholt habe, war Miles Davis' Kind of Blue. Ne? Und aber es war, als ich auf Play gedrückt habe, war Cannonball, der da gespielt hat. Und ich habe nichts verstanden, was die gemacht haben. Ich wusste nur, das ist es. Das ist es für mich. Das hat mich so gepackt. Besonders eben der Cannonball. Du hast es so schön schon beschrieben, mit diesem so sanglichen Ton, den er hatte und auch dieses, das war so übersprudelnde Lebensfreude und Lebenskraft, die sich da rausquirlt, ne, aus ihm. Und die höre ich immer noch, ja, und das hat etwas in mir aktiviert, was mich wirklich aufgeweckt hat.
Und dann hast du, stimmt das, dein Moped verkauft und deinen Vater gebeten, dir einen Kredit zu gewähren, damit du dir ein Altsaxophon kaufen kannst.
So ist es.
Also konntest du ab da nicht mehr mit dem in die Disco, weil du kein Moped mehr hattest.
Ja, zur Disco habe ich es immer noch auch so geschafft.
Ja, aber da merkt man mal, wie wichtig dir das direkt war. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man in dem Alter dann sagt, es ist mir jetzt alles egal, ich will jetzt ein Saxophon haben.
Ja, und ich meine, heute rückblickend sehe ich natürlich auch, das war für mich auch so ein Schritt der Emanzipation. Und damit meine ich gar nicht jetzt als Frau unbedingt, sondern einfach als junge Person, Das war nämlich das Saxophon und der Jazz, das war etwas, das hat man bei uns, das kannte niemand. Ja? Saxophon, wie schaut das überhaupt aus? Was ist das?
Obwohl in deiner Familie so viel Musik auch ja ihren Platz hatte, aber das war, das habt ihr, ihr habt keinen Jazz zu Hause gehört oder so?
Überhaupt nicht. Also mein Vater, der hat Beethoven, Brahms, Mahler gehört, ne? Und mein Opa hat die Musikkapelle dirigiert. Also das gab's natürlich schon. Und insofern war das sowas ganz Exotisches, etwas Mystisches, diese Musik, dieses Instrument. Aus einem ganz fernen Teil dieser Welt, der mit meiner Herkunft überhaupt nichts zu tun hatte. Und das war irgendwie sowas, da konnte ich mich ganz neu erfinden, da konnte ich mich ganz neu erleben und definieren. Und das hat mich auch so in die Welt hinausgezogen dann, ne? Dass diese Schritte, die dann drauf folgten, nach Graz zu gehen und nach New York zu gehen. Das war alles irgendwie geleitet von dieser Faszination zu der Musik und im Besonderen zum Altsaxophon.
Und 15 Jahre New York ist ja auch eine wahnsinnig lange Zeit. Also es gibt immer viele Studentinnen und Studenten, die mal für ein bis mehrere Semester nach New York gehen und immer auch ein paar, die versuchen, da zu bleiben. Es ist ja nach wie vor so ein bisschen, ich sag mal, das gelobte Land für viele JazzmusikerInnen, auch wenn sich auch in New York, auch in der Pandemie noch mal viel verändert hat und die Lebensumstände dort wirklich auch nicht einfach sind für viele, die auch schon lange da sind. Aber trotzdem passiert dort einfach wahnsinnig viel. Es ist ein riesiger Schmelztiegel und man kann einfach die besten MusikerInnen täglich live hören und miterleben. Und das gerade Jazz als Live-Musik mitzubekommen, ist ja auch nochmal was anderes, als wenn man sich die Platten anhört. Und eben, wie gesagt, du warst 15 Jahre da, du hattest am Anfang ein Stipendium für die New School for Social Research. Und wie war dann dein Weg in die Szene rein, sodass du mit Musikern wie Chico Hamilton oder Nancy Wilson gespielt hast? Wie ist das passiert? Bist du auf Sessions gegangen und hast dich da so vorgestellt, wie man das so machen kann als JazzmusikerInnen? Oder wie kam das?
Ich bin tatsächlich auf viele Sessions gegangen. Ich konnte natürlich auch durch das Studium noch an der New School Kontakte knüpfen. Aber das ist tatsächlich so, dieses klassische auf Sessions gehen oder wenn Freunde und Bekannte irgendwo einen Gig haben, dann ist das in New York sehr üblich, dass man eingeladen wird, einzusteigen. Come and sit in. Ne? Dann geht man zu dem Konzert von den Freunden und hat sein Instrument dabei. Und dann beim letzten Stück sagen die, ja komm, steig ein. Ne? Und dann hören einen wieder Leute spielen und man fängt an zu netzwerken. Und mein erster professioneller, richtiger Gig mit Tour und so weiter, das war tatsächlich einen Tag, nachdem ich mein Abschlusskonzert an der New School gespielt habe, bin ich mit dem Diva Jazz Orchester auf Tour gegangen. Und ich war dann auch fast 10 Jahre in der Band. Und so kam eins zum anderen. Also, aber das Jam-Session besuchen, das war schon einfach die beste Möglichkeit, Leute kennenzulernen und sich auch auszuprobieren und ins kalte Wasser zu springen. Es ging ja wirklich oft so, dass dann was gespielt wurde, was ich nicht kannte oder konnte. Ja. Beides. Ja. Und dann muss man halt irgendwie so, ne, Augen zu und durch. Und zum Glück hatte ich ganz gute Ohren und konnte mir immer irgendwie halbwegs über solche Situationen retten. Aber das hat mich auch so ein bisschen aus meinem Dornröschenschlaf rausgeholt, in dem ich ja groß geworden bin. Ich bin ja in einer sehr idyllischen, behüteten, familiären Situation groß geworden und auch im Studium war es war auch sehr, sehr behütet und ja, das war dann schon ein ziemlicher Stromschlag.
Ja. Du hast auch in einem Interview, glaube ich, gesagt mal, dass in der Zeit in New York du einen Mut entwickelt hast, von dem dir gar nicht klar war, dass du ihn hast.
Ja.
Das passt vielleicht so ein bisschen zu dem, was du gerade gesagt hast. Wenn man dann eher in einem kleineren Umfeld aufwächst und dann, ich weiß jetzt nicht genau, wie weit Graz von deinem Heimatdorf entfernt ist, aber es ist auf jeden Fall noch im gleichen Land.
Ja, aber es könnte auch einen ganzen, also es ist dort, wo ich herkomme, da ist alles weit weg, so gefühlt. Ja, ne? Also ja. Alles an größeren ja. Städten ist gefühlt sehr, sehr
und dann weit aber, weg. Und dann aber New York, ich meine, ich kann mir vorstellen, das überfährt einen ja fast so ein bisschen und auf alle Arten, auf die positive, weil man sich denkt, hier passiert was, so hier kann ich ein Teil von dem Ganzen sein und bin so nah dran, aber gleichzeitig ist es ja dann auch eben wahnsinnig viel, was passiert und
ja.
Man denkt sich bestimmt auch oft, oh Gott, hier sind diese ganzen tollen Leute, wie kann ich da jemals mithalten und ich muss noch mehr üben und so und es ist wahrscheinlich so ein Wechselspiel der Gefühle, könnte ich mir vorstellen.
Das hast du sehr gut beschrieben und du hast auch ein Wort gerade genannt, nämlich Courage, Mut. Das ist ein Wort, das mich irgendwie schon mein ganzes Leben lang über begleitet und das aber sich weiter oder mit dem ich mich weiterentwickelt habe. Ne? Also als Jugendliche oder als Studentin habe ich immer gedacht, Mut, das heißt etwas zu tun, wovor man Angst hat. Ne? Mir wurde auch gesagt, na, wenn du Jazzmusikerin werden willst, da musst du mutig sein. Ne?
Ja.
Und dann also war meine Auffassung von dem Wort Mut war eigentlich so im Sinne von Tapferkeit. Ne? Man macht etwas, ja. was einem Angst macht und man tut es trotzdem. Ne? Und irgendwie schon, um so ein bisschen, um sich zu beweisen, ne? Um zu zeigen, ich kann das und der Welt zu beweisen, man hat so auch diesen Platz da verdient. Und das hat mich auch sehr motiviert und auch sehr weit nach vorne gebracht und hat mir auch sehr geholfen, diese Art von Mut zu haben. Nur irgendwann habe ich gemerkt, wenn ich immer aus diesem Impuls heraus mich zu beweisen oder etwas zu beweisen Musik mache, das ist nicht authentisch. Ja, da bin ich ganz weit weg von mir eigentlich, wenn ich immer nur das spiele, von dem ich denke, das ist jetzt beeindruckend für jemand anderen, dass die dann sagen, oh, yeah, she can play. Ja. Und da kam dann so ein Punkt, wo ich eine tiefere Bedeutung für das Wort Mut, nämlich Courage, Chor oder Chör, ne, da kommt ja von Herz, also habe ich dann gemerkt, oh, okay, Mut, Courage ist eigentlich die Fähigkeit und die Bereitschaft, etwas von Herzen zu tun. Also sich wirklich mit ganzem Herzen in die Musik, das ganze Herz reinfließen zu lassen in die Musik. Ne? Und das hat mein Spiel und mein Geschmack und meine Ästhetik und meine Bedürfnisse sehr verändert. Und heute habe ich wieder noch was dazu verstanden. Heute ist für mich Mut die Bereitschaft, ich selber zu sein. So wie ich bin, authentisch zu sein und nicht so, wie ich denke, es wird von mir erwartet, ne? Oder wie ich sozialisiert wurde oder was muss ich tun, um hier in diese Szene, um in diese Männerwelt oder was auch immer reinzupassen. Ne? Und so spiegelt das so ein bisschen meine persönliche Evolution auch wieder, dieses Verständnis von Mut.
Das ist eine der schönsten Erklärungen von authentisch Musik machen, die ich, glaube ich, jemals gehört habe.
Oh, danke.
Das ist sehr, sehr schön gesagt. Ja, da kann man auf jeden Fall sehr viel drin finden. Dann 15 Jahre in New York. Bist du im Endeffekt wegen der Stelle in Köln bei der WDR Big Band zurück nach Europa oder nach Deutschland gekommen? Oder war das, also das muss ja auch, nach 15 Jahren war das bestimmt auch nicht so einfach, aus New York wegzugehen, mit dem Wissen, dass das so die Stadt ist, wo eigentlich alle hinwollen, wobei ja ironischerweise viele amerikanische Musiker sagen, dass sie ja eigentlich in Deutschland und in Europa spielen wollen, weil sie hier auch mit ihr meistes Geld verdienen.
Ja.
Deswegen, der oder die ideale Jazzmusikerin lebt in New York und spielt aber eigentlich die ganze Zeit hier, übertrieben gesagt. Aber wie kam es denn dann, dass du nach 15 Jahren wieder weggegangen bist aus New York?
Tatsächlich wegen der WDR Big Band. Ich hatte eigentlich nicht die Absicht, New York zu verlassen, weil wenn man mal eine gewisse Zeit in New York ist, dann wird man ja auch ein ziemlicher Snob. Man denkt sich, es gibt kein Leben außerhalb von New York. Ne? Nur New York ist aufregend und spannend genug. Ja? Auch das hat sich widerlegt. Ne? ich bin tatsächlich nach Köln gekommen, um der WDR Big Band beizutreten. Und natürlich hatte ich Bedenken, erstmal New York zu verlassen und mein Mann Rory, also damals waren wir noch nicht verheiratet, aber wir waren schon zusammen. Der ist erstmal auch noch in New York geblieben. Ich bin dann so hin und her gependelt und auch ein festes Mitglied von einer Big Band zu werden, das war ja auch nie in meiner Lebensplanung. Ich dachte, ich habe ja eigentlich sehr viel Small Group Jazz gespielt, in New York auch schon auch viel Big Band, aber das war jetzt nicht so eigentlich mein Ziel. Ne? Und als ich dann aber eingeladen wurde, mich zu bewerben und vorzuspielen für die WDR Big Band, dachte ich, also so eine Chance, ne? So ein Ruf von so einer Band, das kannst du nicht einfach ignorieren. Das musst du zumindest mal checken, ne? Wie das so ist. Und ich bin unheimlich froh, diesem Ruf gefolgt zu sein. Und ich habe es nie bereut. Habe ich viele Dinge in New York vermisst. Dafür bin ich ja auch noch viele Jahre hin und her geflogen, dann auch immer wieder. Und habe mich eigentlich sehr, sehr langsam und sukzessive von New York verabschiedet und abgenabelt. Und mein Mann ist dann auch hierher gezogen und so.
Aber ihr habt doch in New York geheiratet, ne?
Ja, genau. Und ich hatte auch Bedenken, so eine Festanstellung, wo ich immer mit denselben Menschen in der Band zusammenspiele, natürlich mit den vielen Gästen, das klar, das war mir schon klar. Aber ich hatte Angst, meine künstlerische, musikalische Freiheit zu verlieren. Und paradoxerweise ist genau das Gegenteil passiert. In New York sah mein Leben schon so aus, dass ich war ständig unterwegs und ich musste auch wirklich ständig, also ich musste alle Jobs, alle Gigs, alles annehmen, was irgendwie daherkam, um zu überleben in New York. Und ich habe in dieser Phase wahnsinnig viel lernen dürfen, eben weil so viele verschiedene Dinge sich da aufgetan haben, alles von irgendwo in einem kleinen Restaurant spielen bis zur Carnegie Hall habe ich alles durchgespielt, ne? Und durfte so viel lernen und mit so vielen tollen Musikern und Musikerinnen spielen. Und das hat aber irgendwie dazu geführt, ne? Man wird so zum Musiker, man kriegt eine unheimliche Vielseitigkeit, aber ich wusste eigentlich gar nicht, wer ich bin musikalisch.
Ja. So, ne? Hast du schon als Bandleaderin gearbeitet, auch in New York?
Ja, das habe ich eigentlich schon seit meiner Studienzeit immer schon gemacht, aber in den ersten Jahren habe ich halt Jazz-Standards gespielt, habe eigentlich noch nicht selber komponiert, das kam dann erst später in New York dazu. Aber als ich dann nach Köln gekommen bin und wirklich nicht mehr so viel rumrennen musste, um meinen Lebensunterhalt zu verdienen und eine gewisse Stabilität in mein Leben kam, durfte ich mir zum ersten Mal wirklich Gedanken machen, welche Musik möchte ich spielen, welche Musik will denn aus mir rauskommen, wenn ich nicht jetzt für diesen Gig oder für diesen Gig oder für diesen Gig spiele. Und dieser Prozess ist immer noch, entfaltet sich immer noch und ich hoffe, dass das auch bis an mein Lebensende sich so weiterentwickelt. Aber diesen Raum für mich öffnen zu können, zu sagen, so, wenn da jetzt keine Noten vor mir liegen, was kommt denn da raus bei mir? Das ist schon ein sehr spannender Prozess.
Und das heißt aber quasi der Grundstein für dein jetziges Quartett Claro, der ist auch schon in New York gelegt worden, weil du und dein Mann ja dort vermutlich euch auch musikalisch schon begegnet seid und gemeinsam gearbeitet habt.
Ja, so ist es. Also Claro gibt es schon seit, ja, dass es Claro heißt, schon seit 2000.
Ach, Wahnsinn. Also
schon eine ganze Weile, ja.
Da habt ihr ja bald quasi Silberhochzeit mit der Band.
So ist es, genau.
Ich habe gelesen, dass du, ich glaube, du hattest es auf Facebook gepostet, weil ihr gerade 17. Hochzeitstag hattet und dass ihr in New York vor Presslufthammerlärm geheiratet habt und du in dem Moment, wo du gefragt wurdest, ob du willst, eigentlich gar nicht genau dir sicher warst, was du gerade gefragt wurdest, aber einfach mal I do gesagt hast. ja. Und gehofft hast, dass das der richtige Moment war.
Genau so ist es. Man kennt das irgendwie so aus Filmen, ne? Wenn man noch so eine Hochzeitsszene, ne? Irgendwann, wenn dann dich der Standesbeamte anguckt und die Augenbrauen in die Höhe zieht, dann ist es das der Moment, in dem man dann sagt, yes, I do. Und das habe ich dann gemacht.
Ja, und auch das ist ja toll, was euch verbindet. Also dann natürlich nicht nur musikalisch, sondern auch darüber hinaus. Und dass das so viele Jahre funktioniert und dann so viele gemeinsame Alben erschienen sind. Für die Hörer und Hörerinnen kurz, also dass der Kern von Claro sind quasi Carolina und ihr Mann. Und darüber hinaus habt ihr nicht immer die gleiche Besetzung dabei gehabt. Ne? Also ihr habt oft David Friedman am Vibraphon dabei, Hans Klawischnik oder Thomas Stabenow, glaube ich, am Bass. Und Rainer Böhm hat auch schon Klavier gespielt. Aber einfach ihr beide seid der Kern, du und Drury. Und darüber hinaus schaut ihr, was zusammenpasst.
Genau. Das ist eigentlich aus dem entsprungen, dass ich durch meine Tätigkeit im WDR, wenn wir ein Angebot bekommen haben, irgendwo im Quartett zu spielen, und muss ich das immer koordinieren oder muss ich das koordinieren mit dem WDR, mit meinen freien Zeiten dort. Und dann war es manchmal einfach total schwierig, immer dieselben Spieler in der Band zu haben. Ne? Und am Anfang fand ich das total schwierig, weil ich mir immer gewünscht habe, ich möchte immer dieselbe Band haben, bis ich gemerkt habe, wow, das ist eigentlich total spannend. Also ein Pool von verschiedenen Leuten zu haben, mit denen wir sehr, sehr gerne spielen und die unsere Musik kennen. Und das macht es eigentlich sehr frisch und immer wieder anders und spannend, auch über einen längeren Zeitraum die gleichen Stücke zu spielen, weil sie einfach immer anders dann rüberkommen und anders klingen.
2022 ist euer letztes Album erschienen, Quiet Fortitude, übersetzt stille Standhaftigkeit. Das ist auch ein sehr schönes Bild. Hat das mit der Corona-Zeit zu tun oder darüber hinaus?
Nein, das hat eigentlich nichts mit der Corona-Zeit zu tun, sondern das ist einer Person gewidmet, die genau diese Qualität mir mit dieser Qualität immer sehr weitergeholfen hat. Und ich finde, das ist eben die Ruhe, die ruhige Kraft. Das ist etwas, was mich sehr beeindruckt und vielleicht auch deshalb, weil mein Vater auch so ein Typ ist, der auch so eine, also das habe ich jetzt nicht meinem Vater gewidmet, aber mein Vater ist auch so ein Mensch, der sehr, sehr ruhig ist und sehr geerdet ist und eine sehr, sehr mit der Natur und mit der Erde verhaftet ist und was ich sehr hilfreich finde, gerade in diesem Leben als Musikerin, in dem man so viel herumläuft und so viele Einflüsse, und da tut es ganz gut, so ein bisschen Quiet Fortitude, eine Dosis Quiet Fortitude zu bekommen.
Das stimmt, man wird schon oft in viele unterschiedliche Richtungen gezerrt und gerissen, und da ist es mitunter herausfordernd, irgendwie bei sich selbst oder in irgendeiner Art von Mitte zu bleiben. Das kann ich auf jeden Fall verstehen. Ich hatte gerade, als du diese Person beschrieben hast, kurz überlegt, ob es entweder dein Vater ist oder ob es vielleicht sogar dein ehemaliger Professor Karl Drewo ist, weil du auch gesagt hast, dass er immer noch eines deiner größten Vorbilder ist. Und genauso sollte das ja auch sein. Also man sollte ja an die ehemaligen Lehrer und Lehrerinnen oder Professoren und Professorinnen als Vorbilder zurückdenken. Bei mir ist das ehrlich gesagt nur bedingt der Fall. Auf einige meiner ehemaligen Professoren trifft das leider nicht zu. Aber ich würde jetzt gerne nochmal, weil du ja eine der sehr, sehr wenigen Professorinnen im Jazzbereich bist, die wir in Deutschland haben, auf das Thema Awareness in Bezug auf das Musikstudium zurückkommen. Und bevor ich dir da eine Frage stelle, möchte ich kurz den Hörern und Hörerinnen erklären, warum ich nochmal auf das Thema zurückkomme. Awareness bedeutet ja übersetzt eigentlich nichts anderes als Bewusstsein. Und man kann sich über sehr viele Dinge bewusst sein, sollte man auch, zum Beispiel über das eigene Verhalten, über die eigenen Wünsche, über die Kommunikation mit der Außenwelt und natürlich auch über die Abhängigkeit vielleicht zu anderen Menschen oder über die Verantwortung, die man für andere Menschen hat. Und das ist jetzt der Brückenschlag zum Musikstudium, weil es da natürlich Abhängigkeitsverhältnisse gibt, in die man sich aber in der Regel als studierende Person auch selbst freiwillig begibt. Also man sucht sich normalerweise seinen Hauptfachlehrer oder seine Hauptfachlehrerin ganz genau aus und sucht sich die Hochschule, an der man studieren möchte, nach dieser Person aus. Man begibt sich dann in dieses Abhängigkeitsverhältnis, weil man ja was lernen möchte und weil man im Laufe des Studiums die bestmögliche Künstlerin oder der bestmögliche Künstler werden möchte und weil man die Person, die man zum Lehrer oder zur Lehrerin erkoren hat und bei der man froh ist, einen Studienplatz bekommen zu haben, als Vorbild sieht und eben so viel wie möglich in sich aufsaugen möchte von dem Wissen, das diese Person potenziell hat. Wichtig dafür ist natürlich auch, dass diese lehrende Person sich dieser Macht und diesem Einfluss bewusst ist, die er oder sie über die Studierenden hat. Und das könnte man auch als Macht bezeichnen. Und wir wissen alle, dass überall da, wo Macht ist, diese auch ins Ungleichgewicht geraten kann. Es wurde vor einigen Wochen ein Statement veröffentlicht von einer ehemaligen Berliner Studentin namens Friede Merz. Und in diesem Statement beschreibt sie eben, wie es sein kann, wenn diese Macht ins Ungleichgewicht gerät. Und sie schreibt über Fehlverhalten, Missbrauchsverhalten und bezieht sich dabei in erster Linie auf ihr eigenes Studium und Dinge, die ihr passiert sind, schlägt aber auch den Bogen über ihre Hochschule oder ihre ehemalige Hochschule hinaus und beschreibt auch andere Fälle, die in Deutschland an Jazzinstituten explizit passiert sind. Dieses Statement könnt ihr, wenn ihr möchtet, auf ihrem Blog, Friede Merz heißt sie, lesen. Ich würde euch auch empfehlen, das zu lesen, möchte aber dazu eine Triggerwarnung aussprechen. Falls ihr selbst schon Opfer in Missbrauchssituationen wart, lest das vielleicht lieber mit jemand anderem zusammen, damit ihr da nicht in eine Situation geratet, in der ihr dann alleine seid, und passt da einfach bitte ein bisschen auf euch auf. In diesem Statement, wie gesagt, wird Machtmissbrauch und Fehlverhalten an Hochschulen geschildert, in diesem Abhängigkeitsverhältnis von einer lehrenden Person zu einer studierenden Person. Das ist jetzt insgesamt auch nichts Neues. Das gab es schon, als ich studiert habe. Das gab es bestimmt auch schon, als du studiert hast und bestimmt auch schon davor. Und jetzt wäre aber meine Frage an dich als Musikerin und als Professorin und eben als Frau, die auch Awareness-Coachings gibt. Was ist nötig an den Hochschulen heutzutage oder was können wir alle tun? Was kann man tun, damit es nicht immer noch so regelmäßig zu solchem Fehlverhalten kommt?
Wow, das ist natürlich eine riesengroße Frage, die du da stellst, für die ich gerne eine Antwort hätte.
Die hätten wir alle gerne.
Also ich versuche zu dieser Awareness in dem Sinne beizutragen, erstmals in mir selber diese Awareness immer mehr zu bilden und das, was ich erlerne und verstehe, das zu teilen. Und an der Folkwang-Universität fing es ja eigentlich so an, dass ich Privat-Mentoring für Frauen im Studiengang angeboten habe, also wirklich so One-on-One-Sitzungen.
Hast du das gemacht, weil du dir dachtest, vielleicht hat jemand Bedarf, oder sind junge Studentinnen auf dich zugekommen und haben dir speziell Fragen gestellt, die sich auf deine Karriere als Frau beziehen?
Ich habe das angeboten und dann kamen Frauen. Ja? Mhm. Und es war eigentlich ursprünglich wirklich als Mentoring gedacht und dann kam natürlich manchmal die Frage, ja, wieso brauchen Frauen ein besonderes Mentoring? Und die Antwort darauf ist, glaube ich, ganz einfach, dass viele Männer oder männliche Professoren einfach Hemmungen haben, eine Frau unter ihre Fittiche zu nehmen, weil das einfach, das ist manchen einfach zu, gerade jetzt wieder, zu heißes Thema. Ne? Oder dass die gar nicht auf die Idee kommen oder dass die gar nicht denken, dass dieses klassische Mentorentum im Jazz ja sehr, sehr verbreitet ist, ne? Also auch, dass Professoren ihre Schüler mit zum Gig nehmen und so weiter, ne? Also, dass die mal mitspielen dürfen und so weiter. Und dass das aber, also ich hatte das Glück, dass das mehr Menschen mit mir gemacht haben, als ich ganz am Anfang stand und auch dann in den ersten Jahren immer wieder hatte ich Gott sei Dank Menschen, die meine Mentoren waren, Männer. Okay, und dann habe ich eben dieses Mentoring angeboten. Dann habe ich gemerkt, okay, da gibt es wirklich, ne, gibt es Bedarf. Und dann habe ich aber gemerkt, der nächste Schritt muss sein, dass wir eine Gruppe werden. Nämlich, weil es gibt so viele Themen, ich habe eigentlich immer wieder über das Gleiche geredet in diesen Sitzungen. Dann dachte ich, wieso eigentlich immer nur mit einer Person, mit einer Frau? Dann haben wir gesagt, okay, wir sind jetzt eine Gruppe von Frauen. Und da gab es wirklich wahnsinnig berührende Gespräche und einen wunderbaren Austausch. Und im Laufe dieser Gespräche sind wir drauf gekommen, wir müssen die Männer mit ins Boot holen. Das ist jetzt keine neue Erkenntnis. Aber es ist uns einfach durchs Tun nochmal wirklich noch bewusster geworden, wie wichtig das ist. Und dann haben wir als Gruppe, also das die ursprüngliche Frauengruppe, entschieden, wir im nächsten Semester, wir öffnen diese Gespräche für alle. Ne? Und dann war es tatsächlich so, dass wir bei manchen der Sitzungen mehr Männer in der Gruppe hatten als Frauen. Ja, das, was toll ist. Und ich habe auch wirklich gemerkt, dass die jungen Männer in diese Sitzungen kamen, erstmal alle sehr, sehr still waren und sich sehr bedeckt gehalten haben, ne, weil die auch sehr, ich will nicht sagen, eingeschüchtert waren, aber die wussten gar nicht, wie kann ich jetzt hier beitragen, ne, zu dieser, außer zuzuhören. Ja, also zuhören ist schon mal sehr wichtig, aber wir wollen ja nicht nur, dass die eine Hälfte da sitzt und zuhört und die anderen reden, dann drehen wir ja den Spieß ja nur um, ne, das wollen wir ja auch nicht. Und wirklich diesen, ich ersehe meine Aufgabe jetzt mit diesen Empowerment Sessions darin, dass ich helfe, einen Raum zu öffnen, damit Menschen miteinander über dieses Thema ins Gespräch kommen. Damit wir eine Sprache finden, über die wir uns darüber verständigen können. Ja, dass wir uns gegenseitig zuhören und dass wir sagen, dieses Thema ist uns wichtig und wir reden darüber und wir wollen wissen, wie es, ne, die Frauen wollen wissen, wie es auch, wie es den Männern mit diesem Thema geht und natürlich umgekehrt. Ja. Und dass es nicht anklagend ist, dass es nicht maßregelnd ist, sondern dass ein Austausch und ein gegenseitiges Verstehen zustande kommt. Und das ist natürlich jetzt ein Szenario, in dem lauter willige, interessierte, offene Menschen aufeinander zugehen. Das ist natürlich ideal, ja? Besser kann man es gar nicht haben. Aber wir müssen auch Szenarien schaffen, in denen Menschen, die sich diesem Thema eigentlich nicht stellen möchten oder die, die da
keine Interesse haben. Es gibt auch viele, die das Thema negieren. Ne? Also ich höre auch ganz oft Sätze wie, ja, das spielt doch bei uns jetzt alles keine Rolle mehr. So. Oder ich mache da eh keinen Unterschied. Und das, ich sage dann auch immer, dass, wenn das zutrifft, dann ist das ganz toll. Aber es gibt einfach Leute, die in der Realität leben, in der ein Unterschied gemacht wird. Und man kann denen ja nicht absprechen, dass das für sie so ist oder so tun, als würden die sich das gerade ausdenken. Und dann ist ja zumindest zuhören das Beste, was man machen kann. Aber es gibt tatsächlich viele Menschen, die sich dem Thema völlig verweigern.
Ja. Das ist sehr schade und also ich bin auch gerade dabei, mit einer Diversity-Expertin auch ein Format zu entwickeln, mit dem wir an verschiedene Musikhochschulen und Institutionen gehen möchten. In diesem Workshop-Format möchten wir wirklich Unterstützung geben, auch für die Lehrenden, die ja größtenteils aus einer ganz anderen Generation entstammen. Ich selber ja auch. Ich bin 52, bin 30 Jahre älter als die Studierenden. Ja. Und insofern habe ich da auch viel zu lernen, was deren Realität betrifft heute. Ja. Und ich wünsche mir so eine Art Bindeglied, da auch, also Bindegliedfunktion einzunehmen, und wirklich Unterstützung zu bieten für diese Generation von Männern, die eigentlich, also die meisten, denke ich mal, die wollen alles richtig machen und wollen alles gut machen. Es ist halt nur manchmal nicht das Bewusstsein da für das, was was okay ist und was nicht. Ne? Man kann es irgendwie, ich weiß, mir fällt jetzt leider keine elegantere Formulierung ein dafür.
Ich glaube, es ist klar, was du meinst. Und viele Männer in so einem rein männlich besetzten Kollegium tauschen sich ja dann auch gar nicht wirklich dazu aus, weil sie auch, selbst wenn sie gerne würden, gar nicht wissen, wie. Und das ist auch total okay, aber eben das Beste, was man dann machen kann, ist, Räume dafür anzubieten. Und natürlich, nicht alle werden das nutzen. Man kann schwer jemanden zwingen, sich Gedanken über was zu machen, weil das einfach in der Person drinnen stattfindet. Aber ich glaube, ein Großteil der Leute wäre bereit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil natürlich der Bedarf auch gesehen wird. Und ich glaube auch, die Generation von Studierenden, die wiederum jetzt gerade an den Hochschulen, an den Jazzabteilungen ist, die sind einfach in dem Thema schon viel mehr drin, auch viel mehr, als ich das in meinem Studium war. Ich habe auch im Nachhinein erst festgestellt, wie viele Situationen ich auch weggelächelt habe oder wo ich mir dachte, das war jetzt komisch, aber wo ich gar nicht wusste, ob man das dann sagen kann oder ob man seinen Lehrer überhaupt kritisieren oder in Frage stellen kann und was eigentlich diese ganzen Sachen jenseits von Musik machen, überhaupt mit mir machen und was das soll. Und bei mir war da oft ganz viel Irritation da, die ich erst Jahre nach meinem Studium überhaupt für mich so ein bisschen klarer sehen konnte. Und ich merke auch in Gesprächen, die ich heutzutage mit Studierenden an Hochschulen habe, dass da schon ein ganz anderes Bewusstsein dafür da ist. Und das ist wichtig. Und die tragen das dann natürlich auch eher an ihre Lehrkräfte heran, wobei das immer noch, es ist nie einfach, den eigenen Lehrer, den man ja, oder die Lehrerin, die man ja sehr respektiert, zu kritisieren und auch gerade auf so ein Thema anzusprechen. Deswegen braucht es dann auch manchmal Mittelsleute oder Awareness-Teams, die dann dafür sorgen, dass die Kommunikation irgendwie im richtigen Raum stattfindet. Aber alleine, dass du als Professorin an der Hochschule bist und dass du das Thema auch behandelst, tut schon so viel für die ganze Szene, weil das kriegen ja auch Leute außerhalb von Essen mit. Und viele wissen, dass du neben deiner Tätigkeit als Musikerin und Bandleaderin und Komponistin, dass du das auch zum Thema für dich irgendwie erkoren hast und da Bedarf siehst. Und das alleine ist ja schon was eine sehr, sehr große Strahlkraft in die Szene hast. Und ich weiß auch, dass da, also ich persönlich bin ja da sehr dankbar dafür, auch als Musikerin in Deutschland in der Jazzszene. Und ich weiß, dass viele andere Frauen und auch Männer das auch sind, weil man einfach, wir können nur alle gemeinsam irgendwie einen Weg finden, um uns dem Thema anzunehmen. Und dafür braucht man aber trotzdem irgendwen, der damit den Startpunkt sozusagen setzt. Und ich glaube, dass das sehr viel Anklang fände an Hochschulen, auch jemanden wie dich dann einzuladen oder auch ein Team, das du dann mit dabei hast und einfach über das Thema zu sprechen, weil einfach Geschlecht ist genauso wie Herkunft und Aussehen und andere Dinge immer noch eine Kategorie und irgendwie eine soziale Kategorie, in der wir einfach in unserem Alltag als Menschen Unterschiede machen, ob das jetzt bewusst ist oder unbewusst, aber wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass man nicht einfach sagen kann, das ist jetzt alles gleich und mir macht es nichts aus, weil es einfach nicht der Realität entspricht.
Aber für mich nach und nach zu erkennen, wie sehr es mich doch geprägt hat, eine Frau zu sein und in dieser Männerszene zu sein, so lange war mir das nicht bewusst. Und ich, also eigentlich der Wunsch, warum ich nach außen gehe damit, das hat zum einen den Grund, das ist für mich Heilung, darüber zu sprechen, ehrlich zu sein, das anzuerkennen, das zuzugeben und in den Austausch mit anderen Menschen zu gehen und mit anderen Frauen zu gehen, tut mir unheimlich gut. Und ich sehe, dass ich damit auch etwas Gutes tun kann, nämlich nicht nur mir selber. Ja, und ich sehe auch, dass seit sich bei mir da etwas öffnet, und wenn man es jetzt kitschig ausdrücken möchte, seit sich mein Herz öffnet. Ja, es ist tatsächlich so, dass ich mein Herz, ich bin entspannter geworden, ich kann die Musik ganz anders genießen, ich kann viel tiefer in meine Musik eintauchen und kann viel kreativer sein und kann das, was ich tue, einfach viel mehr genießen und viel lockerer tun. Und diese Entwicklung wünsche ich mir für alle. weil das, ja, das hat persönliche Gründe, aber es hat auch den Wunsch, steht auch der Wunsch dahinter, diese Kunstform des Jazz, die wir alle so lieben, ja, die ja auf Freiheit und Expressivität und Individualität beruht, dass es mich einfach bewegt, weil ich sehen möchte, was kann sich da noch entwickeln, ja? Was auf persönlicher Ebene und auf musikalischer Ebene. Und ich habe halt selber irgendwann gemerkt, wenn ich in dieser Sozialisierung bleibe, die ich kenne, das liebe, brave Mädel sein, so wie ich gut in der Steiermark erzogen worden bin, wie das einfach so ist, ja? Nicht auffallen, keinen Stress machen, immer schön lieb sein, immer schön don't rock the boat sozusagen. Und dann, als ich mich als Künstlerin mehr und mehr entwickelt habe, habe ich gemerkt, was mir da anerzogen wurde und das, was ich als Künstlerin hier tun möchte, diesen Spirit of Jazz zum Ausdruck zu bringen, zu verkörpern, zu leben und weiterzugeben, das widerspricht sich auf so eine fundamentale Art und Weise. Das brave Mädel kann nicht auf der Bühne stehen und die Sau rauslassen. Das geht nicht. Und diesen Widerspruch langsam aufzulösen, so fing diese Entwicklung eigentlich bei mir an.
Ich glaube, auf deiner Homepage stand das auch, dass du auf der Suche bist nach Abenteuer und Authentizität. Ich finde, das fasst es auch ganz gut zusammen, weil Abenteuer ist ja auch was man dann wiederum vielleicht mit Mut verbindet und die Authentizität mit dem Herz. Und das Abenteuer und Authentizität war wahrscheinlich eine sehr gute Jobbeschreibung, wenn man so mit Schlagworten versuchen würde, Leute auf der Straße dazu zu bewegen, Jazzmusikerin zu werden.
Suchen Sie nach Abenteuer und Authentizität. Dann spielen Sie
das fasst das ganz gut zusammen, finde ich. Und ja, ich habe es schon gesagt, aber auf jeden Fall hast du da, bin ich mir sicher, für viele Leute eine sehr große Vorbildfunktion in dem, was du machst. Und das ist sehr wichtig, was du machst. Und das ist gut und das wird gesehen. Insofern bist du als Person quasi schon du sorgst schon für das Thema, für das Bewusstsein, für das Thema Awareness, indem du einfach quasi du selbst bist. So in deiner Authentizität überträgt sich das ja schon auf deine Umwelt sozusagen. Ein sehr großer Baustein, aber ich fand es auch wichtig und ich finde es auch toll, mal eine Musikerin zu Gast zu haben, die so offen auch darüber redet und die ja auch sonst offen ihre Erfahrungen damit teilt. Aber vielleicht zum Abschluss mal nochmal zurück zur Musik und zum Altsaxophon. Du hast schon gesagt, die WDR Big Band hat schon wieder mit den Proben angefangen nach der Sommerpause. Was steht denn sonst bei dir musikalisch in nächster Zeit an? Am 22.09. bist du in Hamburg auf Schloss Agathenburg zu Gast, hast du mir schon verraten. Der Podcast erscheint auf jeden Fall vorher, deswegen können die lokalen Hörer und Hörerinnen sich das schon mal vormerken. Gibt's was du sonst noch weitergeben möchtest?
Wir haben eine neue CD schon wieder in der Pipeline, die heißt Speak Your Truth. Also wenn man von Authentizität spricht, ne, Speak Your Truth ist unser Motto. Das ist eine Trio-CD mit Drury und mir und David Friedman am Vibraphon. Und damit werden wir auch im Herbst, jetzt im November, dann auf Tour gehen und einfach authentischer werden und mehr Klarheit, mehr Entspanntheit, das wünsche ich mir. Für mich und für uns.
Das ist auf jeden Fall ein schönes Schlusswort. Dann verweise ich natürlich die Hörer und Hörerinnen gerne noch auf deine Homepage. Da findet man auch deine Termine und kann dich sowohl in Quartett- und Trio-Besetzung als auch mit der WDR Big Band hören. Es gibt so eine Videoserie auch gerade, die ich gesehen habe auf Facebook. Da kann man sich auch mal anschauen, was du mit der WDR Big Band so machst.
Einfach nur mal checken, YouTube-Kanal von der WDR Big Band oder Facebook.
Genau. Und also hört euch dringend Carolinas Musik an, auch quer durch die ganzen CDs, die sie schon gemacht hat. Wie gesagt, es gibt ja insgesamt 80 Platten, auf denen du mitgespielt hast und 10 eigene unter deinem Namen. Die 11. kommt dann bald, wie du gerade gesagt hast. Ich freue mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast heute und dass du bei mir im Podcast zu Gast warst und wünsche dir auf jeden Fall alles Gute für alle Projekte in jeder Richtung, die anstehen und bedanke mich ganz herzlich. Carolina Strassmeier, vielen Dank.
Danke dir, Stefanie. Dir auch alles Gute.
Dankeschön. Bis bald. Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.